Podcast der Region.
Lass mal hören.
Hallihallo.
Hallihallo. Endlich sind wir wieder da. Ja. Der Boomcast.
Lass
mal richtig hören. Und wir hören heute mal richtig rein. Aber in ein Thema, was wir bisher noch nicht hatten. Also wir hatten ja schon viele Gesprächspartner hier bei uns. Aber heute mal ein wenig exquisit und...
Ja, wir müssen ja sogar noch einen Moment eher anfangen, ja, rein theoretisch. Weil ja, heute ist ja einiges anders.
Das stimmt, heute ist wirklich einiges anders.
Wir sind nicht im Hafenbüro.
Ja.
Rocco, es sei uns da verziehen. Ja. Aber wir sind heute nicht im Hafenbüro, sondern wir sind... Also,
ist ja krass, wir sind erstmal wir sind erstmal im Spreewald. Also der Boomcast, ihr kennt das ja draußen, wir zeichnen Boomcast immer im Hafenbüro auf, aber heute, wie Henry gerade schon meinte, mal eine Ausnahme.
Wir sind und im Spreewald, wie du gerade gesagt
genau,
hast.
Genau, und wir belassen es jetzt einfach mal. Wir sind im Spreewald und wo wir im Spreewald sind und was wir heute für ein Thema aufgreifen, das wird uns gleich unser Gesprächspartner erzählen. Denn wen haben wir uns heute, wie immer, beim Boomcast eingeladen?
Mir sitzt da gegenüber.
Ja, Henry, du kostest gerade schon herrlichen
Rotweintee.
Rotweintee. Und ich denke mal, vielleicht der ein oder andere kennt ihn. Wir gehen fest und stark davon aus, aber...
Ja, mir sitzt da gegenüber.
Ja, Peter.
Hallo, Peter Franke.
Hallo, Peter. Peter Franke, heute bei uns eingeladen am Tisch. Peter, jetzt stell dich doch mal vor. Erstmal herzlich willkommen hier beim Boomcast.
Seit 1995 mit dieser Region verbunden. Es war die erste Bundesgartenschau in den neuen Bundesländern, eine Erfolgsgeschichte, die wir dort hingelegt haben. Ich habe damals als Geschäftsführer der Buga Gastronomie gearbeitet und bin in dieser Region seit jetzt 28, 29 Jahren absolut verbunden und bin in dem Gemüse- und Dichterdorf, Kräuterdorf, in Werben zu Hause. Und was ist neben der Kirche, der einzigen Gemüsekirche, die es in der Welt gibt, in Werben ist die natürlich ansässig. Da gibt es natürlich gleich darüber daneben einen Stern, der immer leuchtet. Und in diesem Stern betreibe ich mit meiner Frau Antje und ihr Kräuteropa Peter Franke den Spreewälder Landgasthof, das Kräuterhotel mit Unkrautladen, ein Alleinstellungsmerkmal, was in Deutschland seinesgleichen sucht.
Jetzt muss ich glatt mal einhaken. Also man kriegt das ja schon mal am Rande gesagt, es gibt ja den Kräuteroper-Podcast, um das schon mal ein bisschen vorwegzugreifen. Aber jetzt kann ich endlich auch mal was dazu sagen, was ich immer faszinierend finde. Ich sage ja dir, Henry, immer zwischendurch mit dem Tablet, mit der Notiz, dass du mal Zwischenfragen stellen sollst. Aber wenn Peter erzählt, ich weiß nicht, wie es immer auf dich, aber Peter könnte auch so ein richtig schöner Kindergeschichtenerzähler sein, der richtig schön aus dem Kinderbuch vorliest, weil du hast so eine ganz angenehme Stimme, wo man wirklich gerne auch zuhört. Und man lauscht wirklich deinen Lippen.
Da tust du mich wirklich, Kräuteropa erzählt seinen Enkeln die vier Jahreszeiten.
Ja.
Und ein Buchprojekt, was mich gerade umtreibt. Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder, den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Also die Jahreszeiten zu begleiten in unserer einmaligen schönen Region, wo wir hier zu Hause sind, ich glaube schon. Und meine Enkel wohnen in Cottbus, damit habe ich auch, wenn ich die hier raushole, und wir waren jetzt auf Kürbisfeldern und haben Kürbisse gesammelt. Ich mag diese Methode Halloween nicht, also die hier so propagiert wird, aber in den Kindergärten, überall ist das angesagt, in den Schulen, da mache ich mit. Und da haben wir schon Kürbisse gesammelt. Und Kürbis ist ja vom Schweinefutter heute zum Luxusprodukt geworden. Also was eine absolute schätzenswerte kulinarische Sache ist.
Aber um jetzt mal zum Punkt zu kommen, woran man Peter auch erkennt, für alle, die ihn da draußen nicht kennen. Wir gehen davon aus, dass die meisten Peter kennen werden, aber ist Peter sein Hut?
Ohne Hut wäre ich gar nicht erkannt.
Genau.
Das ist, liebe Zuhörer, das ist wirklich so ein Markenzeichen geworden. Und seit der Bundesgartenschau, da können Sie selber jetzt nachrechnen, was die 28 Jahre betrifft, der Einzige,
also
der mit Stolz in der gesamten Region den ehemaligen Buga-Hut trägt, also den Roman-Herzog-Hut zur Eröffnungsveranstaltung im April 95, ist der Kräuteropa. Und er hat ihn jetzt gesammelt. Danke, lieber Waldemar Kleinschmidt, dass du mir deine Hütte zur Verfügung gestellt hast. Danke, lieber Rademacher, dass du mir die Hüte zur Verfügung gestellt hast. Andere Freunde, die sie mir gemacht haben. Ich habe jetzt für jeden Monat meinen extra Hut. Und jetzt habe ich gerade herbstlich. Mein Weihnachtshut wartet schon. Also das ist was ganz Besonderes und zu den Speziellen. Und ich habe was ganz Besonderes gemacht, weil ich ein ganz großer Fan bin seit 28 Jahren, seitdem ich hier bin, von FC Energie Cottbus. Der Einzige, der so einen Hut hat, also der fernsehwürdig, ist mein Energiehut.
Genau, das wollte ich gerade dazwischen fragen, aber das ist ja auch in dem Podcast, den wir ja sonst machen, den Kräuteroper-Podcast. Du willst gerade eine Frage stellen und hast das Gefühl, richtig, Peter liest dir das ab.
Richtig.
Und haut's raus.
Greift immer vorweg.
Ja, aber ich wollte gerade genau das fragen. Also hast du im Grunde genommen, ja, wenn man es genau nimmt, 13 Hüte.
Ja, wenn also, du den Energiehut, den ich zu speziellen Anlässen trage, dort wo es um Entscheidungsspiele geht, dann setze ich den Energiehut auf.
Genau.
Und das ist für mich ein Markenzeichen für mich selber geworden, aber auch in Anlehnung an eine hervorragende Sache, die wir in Cottbus umgesetzt haben und nicht was an Investitionen kam, die hunderte Millionen, sondern welcher Aufbruch Anfang der 90er Jahre oder in der ersten Hälfte der 90er Jahre in Cottbus war. Und ich durfte das aktiv mitgestalten. Das war so eine wunderbare Sache. Also, und heute fühle, kommen sie mir und kloppen mir auf die Schulter dann. Alleine, wie viele Arbeitsplätze wir damals aus dem Nichts geschaffen haben. Ja. Und denkt mal an die Messegastronomie, die es heute gibt, also dort die CMT, was das Parkcafé, das Umweltzentrum, der Tierpark mit seinen Sachen. Und ich habe damals schon geträumt und träume auch heute noch davon, was leider nicht der Fall ist, diese Südstaaten, also Drei-Staaten-Konferenz, Branitzer Park, Tierpark, Spreeauenpark als eine Einheit zu betrachten mit den Verbindungsmitteln der Parkeisenbahn. Dort eigentlich, wo wir ein Alleinstellungsmerkmal haben in Deutschland, was kein anderer bietet in dieser geballten Kraft. Und dort müssen auch gemeinsam die Aktivitäten gemacht werden. Nicht Branitzer macht seins, Tierpark macht seins, Spreeauenpark macht seins, sondern da muss gemeinsam koordiniert aufgetreten werden.
Aber machen wir uns doch mal nicht vor. Jeder möchte ja in seiner Suppe rühren. Das ist jedenfalls mein Eindruck.
Henry, muss ich unterbrechen. Die Suppe, die wir uns eingepackt haben, müssen wir auslöffeln.
Ja.
Und besser ist, wir kochen zusammen, als jeder sein eigenes Süppchen. Das kann ich dir als Küchenbulle wirklich nur noch mal ans Herz legen. Es geht nicht darum, jeder sein eigenes Süppchen. Damit geht das nicht voran.
Das stimmt.
Es gibt zwar den Spruch, viele Köche verderben den Brei, aber wenn du so einen Typ hast wie wir in Cottbus, Frau Grande, oder wie jetzt Tobias Schick als OB, oder was die Fragen betrifft, es muss auch einer sagen, wo es lang geht.
Möchte ich hiermit unterstreichen? Das könnten wir den Herrschaften auch an den einfach mal so ein bisschen als Tipp geben. Das wissen
Sie
aber
auch.
Tobias Schick ist da, finde ich, ja sehr, sehr bemüht. Aber, und das ist das große Aber, all die wichtigen Menschen, die irgendwo sitzen, müssen halt auch mitziehen wollen und nicht nur so tun.
Sie müssen auch miteinander sprechen.
Genau. Jetzt leben wir ja gerade in der Boomtown-Zeit.
Richtig, genau.
Ich weiß gar nicht, was das ist.
Ja, aber pass auf, wenn du dann so erzählst von 95 und Buga und so weiter, und man hört dir da so zu, und wir hatten ja schon einige Gespräche, da denke ich immer, warum nennt man die Gegend jetzt erst Boomtown? Damals gab es doch schon mal den Boom und man hat also versucht, und was draus zu machen.
Ich bin erstmal kein Freund, ich begreife das sowieso nicht, auch was die Medien dann rüberbringen. Ich kann das Englische schon nicht mehr hören. Ich bin froh, wenn wir bestimmte Begriffe auch deutsch artikulieren.
Ja?
Also alles nur im Englischen oder egal wie. Also Cottbus, meine Stadt, was Caro, also das ist schon, wir haben, ich war jetzt vor kurzem in diesem Konservatorium, da sind die aufgetreten, ich hatte Pipi in den Augen, welche Kraft die Jugend dort dokumentiert hat und wo sie von Thorsten Caro die Lieder gesungen haben. also was die Frage betrifft. Oder wo ich absolut was Positives finde, weil du über Macher gesprochen hast, die aber auch Deutsch singen. Denk mal an Alexander Knappe. Mhm. Also solche Typen, die uns nicht nur innen, sondern außen, aber die singen Deutsch.
Ja, nicht nur das.
Ich meine,
also nicht nur, dass sie Deutsch singen und in der Region sehr stark sind, also, sondern auch speziell die Bände, die du gerade genannt hast, also Thorsten Caro wie auch Alexander Knappe, die sorgen natürlich auch dafür, dass die Region und die Gegend auch nach außen getragen wird.
Ja. Katrin Jahnke, wir haben so viel, und wenn ich an Günter Reschen denke, ich habe so viele Freunde auf diesem Gebiet, weil das verbindet. Das verbindet, dass kreative Köpfe sich zusammen machen. Und ich war einer der Ersten mit, die damals diese Nacht der kreativen Köpfe mitgestalten durften, aktiv. Mhm. Und ich finde diese Idee der kreativen Köpfe, also ohne einen englischen Begriff, also diese kreative Nacht, die dort entstanden ist, also finde ich einmalig. Gibt es natürlich in Potsdam, in Berlin, also wo die Museen und so weiter, andere Städte machen das auch, aber das, was dort an Potenzial da ist, was in diesem Jahr wieder dokumentiert worden ist, finde ich einmalig,
ja.
Diese Relais rund um Kunst, Kultur und Neuentdeckungen. Und dann nehmen sie die Kinder mit. Kinder-Uni, Weste und so weiter, alles, was wir so machen in Cottbus. Wir haben so eine Sportlandschaft, so eine Kulturlandschaft. Also jede Stadt kann sich da nur beglückwünschen über dieses Ausmal an Kunst, Kultur und Sport und Wirtschaft in dieser. Zur Wirtschaft noch ein Gedanken, lieber Henry, weil mich das so interessiert. Mein Freund Lothar Panitzke, einer der ältesten Lebensmittelunternehmen, die wir in Cottbus haben, 100-jährige Tradition, Cunella Feinkost. Also wenn es jetzt auf Weihnachten zugeht, es gibt nur eine Mayonnaise, für einen Kartoffelsalat, das ist die natürlich von Cunella.
Und? Ja, also Werbung an dieser Stelle.
Naja, der ist ja auch ausgezeichnet worden.
Richtig, das stimmt.
Vom BVMW ist er ordentlich ausgezeichnet worden für das, was er geleistet hat.
Ist ein Macher.
Justin, du versuchst seit deinem
Wissen selbst was zu sagen. Ich muss jetzt mal hier dazwischen grätschen, weil der Boomcast, es ist ja hier kein Kaffeekränzchen, so knallhart muss man das ja mal sagen. Wir wollen ja auch ein bisschen mal nachfragen und bohren. Denn Peter, wir sind jetzt ein bisschen vom Thema abgeschweift, aber es geht ja auch um dich. Es geht um dich als Person und natürlich auch um das Hotel und auch um den Kräuteroper-Podcast. Dazu kommen wir aber nachher. Aber jetzt mal eine Frage. Nach draußen trägt man ja, der Spreewald soll ja so toll sein und so schön und so viele Attraktionen. Aber Peter, ist der Spreewald wirklich so schön, wie man sagt? Was kann ich als Nicht-Spreewälder denn im Spreewald alles erleben? Was kann ich bei dir hauptsächlich hier erleben?
Also die touristische Destination Spreewald ist erstmal einmalig. In der Landschaft der Destination in Deutschland. Dafür spricht diese Landschaft, die durch Menschen und Natur geschaffen worden ist, aber vorrangig ist der Spreewald durch den Menschen geschaffen worden. Es ist eine Kulturlandschaft und denkt man dafür sprechen, die über 300 Fliese und so weiter, ich will jetzt nicht die Längen und die Schläuche und so weiter. Und dieses einmalige Kulturdenkmal, im Grunde genommen haben wir weltweit das größte Museum, wenn wir Tradition auf Tradition setzen, auf unser wendisch-sorbisches Brauchtum, was hier lebt, diese Zweisprachigkeit, die auch hier gelebt wird, was ein Alleinstellungsmerkmal ist. Und wir haben natürlich nicht nur von den touristischen Aktionen das größte Radwegenetz in Europa. Das muss man sich mal vorstellen. 90-95% meiner Gäste im Spreewälder Kräuterhotel kommen zum Radfahren her. Über 10-12 Monate.
Kann man bezeugen, weil jedes Mal, wenn wir natürlich hier den Kräuteroper-Podcast aufzeichnen oder auch jetzt, man sieht, ich gucke immer so schön auf die Fahrradstation. Ich habe die immer genau hier im Blickfeld, aber man kriegt natürlich auch immer mit, dass die Leute sich die Fahrräder hier holen, ja, und mit Fahrrad unterwegs sind. Also das kann ich dick und fett auch unterstreichen, auch als Nicht-Spreewälder. Das kriegt man definitiv mit.
Du hast ja, Justin, gefragt, was den, genau, Spreewald ausmacht.
Richtig.
Und das ist eine Seite. Die zweite Seite ist diese wunderbare Sache der Menschen, die touristische Dienstleistungen hier vermitteln und verkaufen, was die Frage betrifft. Und über 60 Nationen arbeiten hier auf diesem Sektor.
Das muss man sich mal
vorstellen. Also die Dienstleistung verkaufen. Also unterschiedlich. Der Stern ist zum Beispiel Ausdruck, wir hier. Wir haben zum Beispiel unsere polnischen Freunde, die den Service machen, also eine richtige Servicebrigade. Wir haben einen polnischen General, Magdalena, und wir haben einen syrischen General, den Mohammed, der in der Küche eine hervorragende Arbeit gemacht. Alles ungelernt, aber die haben den Dienstleistungsgedanken. Und ohne die Menschen könnten wir keine touristische Dienstleistung hier verkaufen, von der Richtung her. Und deswegen müssen wir die Zimmerfrauen, die wir hier haben, aus dem Dorf und aus der Region, genauso achten wie den Kräuteropa oder alle anderen von der Grundrichtung her. Ohne den dreht sich hier kein Rad. Das muss man immer wieder so sagen, weil gefragt wird, was den Spreewald ausmacht. Und dann gibt es natürlich eine Stärke, wo ich 25, fast 30 Jahre als kulinarischer Botschafter in Europa, also weltweit, also ja doch weltweit unterwegs war. Und ich durfte diese Region, Metropolregion Spreewald vertreten. Und da macht uns wirklich was aus, was ich im Herzen trage. Das ist unser Kulturgut, unser gutes Essen, Nationalessen, Quark mit Leinöl, unsere Gurken, unsere Meerrettich, unser Kürbis.
Aber da muss man ja auch mal sagen, also wenn ein Zugewanderter,
wie ich,
wie du,
ja,
den Spreewald vertreten darf und das auch tut, dann frage ich mich, bis du kamst, keinen würdigen Spreewaldvertreter?
Die waren zu langsam.
Okay.
Die waren alle zu langsam. Wo ich hier angefangen habe, gleich nach der Bundesgartenschau, habe ich gedacht, na, jetzt bist du hier, also weil die Geschichte so schön ist. Also es ist eine tolle Geschichte. Was machst du denn? Früher immer Schlipsträger gewesen, ohne jetzt aus meinem ganzen Leben zu sagen. Jetzt hatte ich auf einmal, wollte ich eine Kochjacke haben. Da bin ich zu meiner Chefin gegangen, das war damals meine Schwiegermutter, Christina Schlotter, und habe gesagt, liebe Christina, ich möchte gerne eine Kochjacke haben, eine Mütze haben, Vorstecker haben, also Hose und so weiter, Schuhe hatte ich schon, aber so aber mit deutschen Kragen, mit deutschen Knöpfen und so weiter. Da hatte ich das abgelehnt. Habe ich dann selber gekauft. Ich sollte einfach einen Vorbinder nehmen, ein T-Shirt anziehen und so weiter. Und dann bin ich zur Messe gefahren. Wir hatten die CMT, also dort, da war der Deutsche Bauernkongress. Da kam damals Gerhard Schröder, war Bundeskanzler, der ist natürlich mit Tomaten beworfen worden. Der Einzige, der rumlief mit Kochklamotten, mit gestärkter Mütze, also richtig so majestätisch, das war ich. Damit ging meine Parole mit Hauptmann von Köpenick, also jetzt hier in Cottbus los. Und dann haben die gesagt, Herr Franke, stand ja mein Name dran, Peter Franke und so weiter, weißt du, damit ich das auch alle lesen kann. Dann haben Sie das gekocht, ich bin gar nicht zum Antworten gekommen. Dann durfte ich mich an die Plätze mitsetzen, wo die ganzen Prominenten saßen. Und dann haben die gesagt, ja, das ist ein guter Koch, der macht ja gutes Fressen und so weiter.
Du hast da gar nicht das Essen.
Ja. Nee! Mich hat ein Freund von Elego, der hatte dort einen Stand, der hat gedacht, Peter, komm mal mit hin und helf mir mal bitte und zieh dich aber schick an, weißt du. Und dann lief ich dort rum und dann saß ich beim damaligen Landwirtschaftsminister, Manfred Stolpe war mit dabei und so weiter. Und dann kam, der Chef von der CMA, kam dann und sagte, wollen Sie denn mal nach Italien fahren, wollen Sie mal dorthin fahren, weil Sie so gut kochen können und mal den ostdeutschen Küche vertreten. Also, ja. Natürlich!
Ja, na klar.
Und damit war ich der kulinarische Botschafter. Also, Kleider machen Leute.
Ja.
Das ist so schön gewesen. Und dann habe ich Jahrzehnte diese Kochklamotten getragen und ich bin stockkonservativ, bevor ich dann mich geoutet habe als Kräuteropa. Aber bis dahin war ich immer der Spreewaldkoch. Und dann haben die gesagt, der in Thüringen geborene, in Sachsen groß geworden, nichts auf die Reihe gebracht hat, nur gut eingeheiratet. Weißt du, die haben ja immer meine Heirat so in die Schlotterdynastie, weißt du, die Kartoffelkiste in den Tierpark haben, was machen die nicht, das Stadion, also weißt du, und so weiter. Und dann hat der eingeheiratet, bringt er sowieso nichts und auf einmal ist der Spreewaldkoch, kocht für alle Präsidenten, für alle Kanzler, weiß ich, für die ganzen im Bundestag, egal wo, in Brüssel, ja.
Aber ich habe jetzt mal eine Frage, wenn ich mal, also eine ganz kurze Frage, bitte eine kurze Antwort, weil wir haben ja auch nicht so viel Zeit hier, ja. Also, wie kommt man denn auf die Idee, wenn man in Thüringen geboren ist, in Sachsen groß geworden ist, die Buga-Geschäftsführung zur Buga zu übernehmen. Wie kam es denn dazu?
Ist ganz einfach. Ich habe mit meinem Freund Olaf Schöpe, 1995 haben wir dann die ProGastra gemacht. Da hatten wir so viele Gastronomieunternehmen. Denkt mal an die Mühlen Double Inn, und ich will jetzt nicht alle nennen, weil da würde der Senderahmen gesprengt werden, UCI, die Kinokneipen. Ich kann stundenlang jetzt erzählen zu den Erlebnissen. Und dann habe ich mich verabschiedet bei Olaf Schöpe und bin in den Stern eingestiegen, also um die Frage zu beantworten. Und wenn ich früher Schlipsträger war, also sinnbildlich, musste ich eine neue Rolle. Ich brauchte eine neue Aufgabe. Mhm. Also eine neue Aufgabe für mich, um meiner Kreativität auch Ausdruck zu geben. Da stand die Frage, gehst du hinter den Tresen, also machst du also mit dem Service vorne, oder gehst du in die Küche? Und beides wollte ich nicht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ich möchte lieber der Außenbotschafter sein vom Stern.
Wie das Werbegesicht oder so?
Ja, das Werbegesicht. Und das haben wir dann gemacht. Und dann habe ich ungefähr so 250, 300 Tage im Jahr außen gearbeitet. Also Botschafter, kulinarischer Botschafter. Nicht nur für den Stern, sondern also das lege ich auch ganz großen Wert für die gesamte Region. Und dafür bin ich auch überall hoch dekoriert worden, weil wir dort eine einmalige Geschichte hingelegt haben. Der beste Tourismus, Marketing und Werber für unsere Region über 20 oder fast 30 Jahre ist ein Spreewald-Original, ist der Spreewald-Koch Peter Franke gewesen. Mhm. Und heute noch. Deswegen darf man das nicht unterschätzen. Und ich wollte nicht, ich wäre hier drinnen im Stern erstickt.
Ja, ja, schon klar. Ja, ich verstehe genau, was du meinst.
Das ging nicht.
Wenn man dich so ein bisschen näher kennt, ist genau die Rolle ja auch die, die du.
Ja, das andere ging nicht. Also ich habe natürlich, das war eine Schweinearbeit, da ist mir das Wasser in den Arsch runtergelaufen, bis ja überall auf den Bühnen zu stehen und zu kochen und zu machen. Da ging es ja um Tausende, ob du nun in Köln warst, in Hamburg warst, egal wo. Und wir haben ja die Tag der Deutschen Einheit und weiß ich was. Wir haben ja jedes Fest haben wir ja nicht ausgelassen, auch hier in dieser Region. Ich werde nie vergessen, wenn ich in der Spree, ja, Spreegalerie gestanden habe, bei Wind und Wetter, wo es kalt war und wir dort Plinze verkauft haben oder sonst was alles, wenn wir auf den Weihnachtsmärkten standen, hier in dieser Region. Aber von der Grundrichtung her, da habe ich aber die Menschen lieben und schätzen gelernt für dem, was man macht. Und ich habe festgestellt, dass der Spreewald, weil du das gefragt hast, also in Bayern kannte den keiner. Also ich meine jetzt, in bestimmten Regionen kannte man den gar nicht.
Ja. Jetzt kennt man ihn überall.
Nee, das ist so einseitig. Darf ich eine Geschichte? Eine Freundin von mir, die ist die Chefin von diesem wunderbaren Fernsehturm in Berlin, die sagte, Peter, du kannst 10 Tage bei mir machen, stellst dich dorthin und machst oben eine Karte. Im Fernsehturm haben wir eine Spreewaldkarte gemacht. Die ging, die haben die Leute noch gegessen. Unten hatte ich einen Stand, so 30, 50, 100 Quadratmeter bekommen. Und da kamen jeden Tag 20 bis 30.000, 25.000 Leute jeden Tag fuhren dort hoch und kamen wieder runter. Gott sei Dank kamen die auch alle wieder runter. Und da wollte ich meine Gurken verkaufen. Da hatte ich die größte Gurkenbar in Berlin aufgebaut. Keiner hat, die haben mal eine Gurke gegessen, aber keiner. Da hat so eine hübsche Pippi mit in Spreewaldtracht. Also hätte ich dort Geld genommen für die Fotos, weißt du, dann wäre ich heute schon eine Insel im Indischen Ozean. Aber die Gurken, wir sind mit der ganzen Gurken wieder zurückgefahren. Meine Frau rief jeden Tag an, die wollte die Wasserstandsmeldung wissen vom Umsatz. Es kam nicht. Das war, nee. Und dann ist mir das ein. Da waren Argentinier, da waren die Brasilianer, da waren die Südafrikaner. Du darfst doch nicht denken, dass davon einer den Spreewald kannte. Da habe ich immer Englisch gesprochen. Southern from Berlin is a garden.
Das ist so eine geile Kombination, Peter und Englisch.
Das ist ein Garten und so weiter. Dann ging das richtig gut voran, also von der Richtung her. Und dann, ich will bloß noch eine kleine Anekdote, weil die so wichtig ist. Das war so schön. Da war ich in London mit meiner Frau und dann hatte ich doch meine, hier, so wie ich jetzt auch rumlaufe, mit Hut und so weiter. Und dann haben die mich gefragt, you are the gardener from the Queen. Da habe ich gesagt, also ich kann ja ein bisschen Englisch. Yes, I am. Da habe ich Autogramme gegeben.
Auch wieder mit dem Kostüm. Ich wollte gerade sagen.
Die Kleider machen Leute. Ja. Was die Frage betrifft. Also egal, wo du bist. Und du bist immer, wenn ich in Köln oder egal, wo zur Aufzeichnung war, weil damals habe ich ja noch viel Fernsehen gemacht, und dann sind wir immer mit den Kochklamotten gelaufen. Da war ja immer Sicherheitsstufe 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und immer, wenn du mit Kochklamotten, brauchst du bloß eine Platte nehmen, ist ein Durchlauf.
Bloß überall durch, ja.
Gefressen wird überall. Aber das, was die Frage betrifft.
Peter, es gibt eine Situation, an die kann ich mich erinnern, da war ich glaube, 16, 17. Da war ich hier schon in dem Saal im Hotel zum Stern. Und zwar wurde da ein touristisches Angebot gemacht, der Meerrettichmarkt. Und so lange kennen wir uns. Also nicht, dass wir jetzt übelst den Kontakt hatten. Ich bin ja hier nur
mit Nalschenk.
Genau, mit Nalschenk. Hm. Bianca und Pütten haben das
tolle,
ja.
Tolle Typen.
Ja.
Auch Macher.
Wie kam es denn dazu, dass du hier den Meerrettichmarkt gemacht hast? Und dann auch logischerweise mit dem sorbischen Volkstanz, den die Nalschenk damals gemacht hat.
Andersrum. Sie müssen, wenn wir gute kulinarische Produkte haben, müssen sie so konzipiert werden, inszeniert werden, dass es Veranstaltungen sind, wo die Gäste von nah und fern zu uns kommen. Mhm. Das ist der Hintergrund. Und wie kannst du Meerrettich, Gurke, Sauerkraut, also Kohl und so weiter verkaufen? Spreewald-Originale. Und ich glaube, ich bin ein sehr guter der Inszenierung.
Ja.
Inszenierung. Sie müssen das kulinarisch inszenieren, künstlerisch, musikalisch, alles ringsrum inszenieren. Und dann müssen Sie die Leute für 2-3 Stunden glücklich machen. Und das ist uns in vielerlei Hinsicht gegangen. Und es ging darum, die Ursache ist ganz einfach, bei uns kommt das Geld die Treppe runter. Wir verdienen unser Geld nicht mit Essen und Trinken, sondern über Betten.
Ja.
Und in der auslastungsschwachen Zeit, vom Oktober bis Ostern, musste dir was einfallen lassen. Und durch meine Kreativität habe ich mir dann in diesen November, in diesen Zeiträumen, dann diesen Meerrettichmarkt, das Sauerkrautfestival, die Wild und weiß ich was alles einfallen lassen, um Touristen herzubekommen. Also
Gäste, um sie zu unterhalten?
Um zu unterhalten. Also wie jetzt zum Beispiel aktuell machen wir die Schweinereien vom Schwein. Also dieses traditionelle Schlachtefest, bloß mal so ein Thema, mit Werbner Wurstsingen, also wieder Kultur mit drinne. Wo wir dann eben die Schweinereien so verkaufen, als Schlachtebuffet, als Schlachteessen, wo die mit ihrem Schlachtepaket dann nach Hause gehen, wo Wurstlieder gesungen werden, heute wird die Wurst gemacht und so weiter. Wir müssen schon die Leute ein bisschen beschäftigen und aktiv mitnehmen.
Brauchen ja Erlebnis.
Aktiv mitnehmen. Und dafür ging es darum, den Saal zu nutzen, das Restaurant und den Salon von Schönfeld, den wir hier haben, zu nutzen. Also es ging um Auslastung, dort wo wir null Buchungen hatten, weißt du, die wenigsten höher zu kriegen auf 20, 30, 40. Und ich freue mich jetzt.
Und die Leute waren alle unterhalten, glücklich, haben mitgemacht und haben gestrahlt.
Richtig.
Und das war das Besondere am Meerrettichmarkt. Frisch geriebener Meerrettich, jetzt kannst du mal probieren. Was denkst du, wie viele Leute da die Tränen in den Augen hatten?
Ja, und deswegen haben wir damals diese Kürbisdiplome gemacht, die Meerrettichdiplome gemacht, diese Gurkendiplome und so weiter. Also wo wir die Leute hier vorne vorgeführt haben, wo sie eben blind verkosten mussten, Knoblauchgurken, Gewürzgurken und weiß ich was alles. Ich glaube schon, das ist es. Und eine der schönsten Veranstaltungen, die ich je hier machen durfte, war, da bin ich heute noch glücklich, wo ich die Spreewald-Originale eingeladen habe, also die dann hierher kamen, wie Marga Morgenstern, Marlene Jethro, Gurkenpaule und wie sie alle heißen, jetzt kann ich nicht alle öffnen, das ist so eine gute Sache, daraus ist auch entstanden von Peter Becker, das Original, der dann Bücher geschrieben hat, mit dem ich dann auch mehrere Bücher schon geschrieben habe, aber so von der Grundrichtung her hat er dann Spreewald-Originale. Also da hat er so 70 oder 100 Leute porträtiert, eine hervorragende. Uns machen doch nicht die Amtsdirektoren aus, also die Landräte, sondern das sind die Menschen, die hier leben, weißt du, also die Arbeit machen, also wie Wilfried Baronik, dieser Gemüsebauer, ja, weißt du, oder seine Frau Sibylle, ja, was Originale sind. Oder die Anni, die ich kennengelernt habe, die leider jetzt zuhört, Kuprat und so weiter. Das sind Menschen, die sind Rudolf, der Straube zur Mühle gemacht hat. Und jetzt könnten wir von Lübben, also von Schleppzig, also Römer, Dr. Römer, was der geschaffen hat mit seiner Whisky, mit seiner Brauerei. Das sind Menschen, die diese Region prägen. Und das sind die Gesichter, auf die müssen wir hören. Und das ist auch ein Vorschlag für Cottbus, nicht die Verwaltung. Die soll dienen, den Menschen, und nicht umgedreht. Und das ist das Entscheidende, wo Sie auch von diesen Spreewald-Originalen, Cottbus-Originalen lernen können.
Mhm. Ja, gut zum Ausdruck gebracht. Aber jetzt kommen wir mal, weil wir kommen langsam zum Ende der Folge.
Okay, wir müssen noch eine machen.
Wir müssen noch eine machen. Henry hat gerade gebrabbelt. Also es ist natürlich, wir können noch eine machen, aber was ich nicht vergessen wollte, wie gesagt, wir haben es jetzt ab und zu schon angesprochen, der Kräuterober-Podcast. Also für alles oder für alle Fragen, die ihr euch jetzt hier vielleicht stellt, geht einfach auf Peter seiner Webseite. Henry, bitte, dein Einsatz.
www.hotel-stern-werben.de.
Genau, unter der Kategorie Podcast, der Kräuterober-Podcast, könnt ihr alle bisher 14 Folgen, 14. Folge Boomcast heute, 14. Folge der Kräuterober-Podcast, könnt ihr reinhören. Und zu jedem Thema, zu jeder Jahreszeit haben wir eine Folge. Und wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, da werden eure Fragen beantwortet. Also klickt euch rein, hört rein und dann finden wir Peter noch auf Instagram, auf Facebook.
Ja, also ich bin ein großer Freund von TikTok.
Richtig.
Also ich bin überzeugter TikTok-Fan und ich glaube, ohne jetzt Facebook oder Instagram zu nahe zu treten, meine Zukunft liegt bei TikTok.
Und ich muss mal dazu sagen, ne, also jetzt auch unter uns gesprochen, ich ziehe wirklich einen Hut auf, aber wir hatten mit Henry schon ganz oft drüber gesprochen, wie Peter seine Videos macht. Ne? Also ich denke, als Kräuteropa TikToks zu machen, Hut ab. Also
ich stelle mir mal die Frage, woher nimmt der junge Mann diese Zeit? Der hat ja nur ein gesetztes Alter schon.
Ja, ich brauche am Tag so ungefähr 2 bis 3 Stunden für die Internetarbeit oder wie man es bezeichnet, was die Frage betrifft. Und das ist schon andersrum. Im Alter, du hast noch 50 Jahre Zeit. Du wirst nach dem 19. Oktober, wo wir das heute hier aufnehmen, sagen, in 50 Jahren gut, dass ich beim Peter war. Mhm. Aber so von der Grundrichtung her musst du körperlich aktiv bleiben, geistig aktiv bleiben und nur noch mit Menschen umgeben, die so ticken, die dir gut tun. Wenn du das machst, du darfst aber nichts auslassen. Wenn du den Geist vernachlässigst, gehst du flöten. Ja. Da weißt du nicht mehr, wo du bist, die Frage betrifft. Und das sind die Motive, die mich bewegen. Und deswegen ist das Schöne, wenn du so arbeiten kannst wie ich. Und da spielen 7 Tage in der Woche keine Rolle.
Also im Grunde genommen muss man mal so ein bisschen zusammenfassen. Also ich glaube, du bist der älteste Influencer aus dem Spreewald.
Ja, das kann ich nicht beurteilen, aber ich bin einer der kreativsten.
Ja, so. Den Boomcast machen ja noch ein paar andere Dinge aus. Also wir haben nur festgestellt, es reicht nicht aus, hier eine Folge mit dir. Ja. Wir nehmen uns jedes Mal vor, eine Folge mit den Leuten, fertig.
Aber erstmal genau für alle, die noch mehr hören wollen, wie gesagt, hört beim Kräuterober-Podcast rein. So, Henry, jetzt kannst du weitermachen.
Hört unbedingt beim Kräuterober-Podcast rein. Aber wir wissen Bescheid, Boomcast müssen wir noch machen. Aber was den Boomcast ausmacht, ist ja nicht nur die Geschichten um die Person herum, die wichtig sind, die toll sind, die interessant sind, wie bei dir ja auch, das ist ja Wahnsinn, was da dazu gehört. Aber ja auch die Fragen in die Zeit, die so jetzt ist, ne? Cottbus, der Ostsee. Glaubst du, dass das ein Touristenmagnet wird? Glaubst du daran, dass es wird? Der Strukturwandel, glaubst du, dass der Strukturwandel etwas bewirken wird, dass sich hier so viel verändern wird? Wie siehst du denn so der Lausitzer Zukunft entgegen?
Ich glaube, dass wir, also das Positive erstmal vorangestellt, dass wir mit der Universität, die wir haben, und an der Spitze mit Frau Grande die Möglichkeit haben, die Zukunft in dieser Region mitzugestalten. Also das ist ein großer Unterpfand. Ich sehe die Hauptrichtung in der Uni und damit, was sich dann ansiedelt, egal was. Ich rede nicht über die Strukturhilfen, die Milliarden und alles, was die hier machen, Das kommt bei den Bevölkerungen, bei den Menschen nicht an. Das kann auch keiner begreifen. Hier reden die nur über Milliarden, 10 Milliarden, 20 Milliarden, 30 Milliarden. Das muss greifbar sein. Und das merkst du hier, ob du ein Feuerwehrhaus hast oder kein Feuerwehrhaus hast, ob der Kindergarten funktioniert oder ob der nicht funktioniert, ob die Straßen funktionieren und die Infrastruktur und so weiter, ob die Schulen marode sind. Da muss es hin. Wenn wir nämlich keine gescheite Schulen haben, keine Kindergärten haben und so weiter, keine gute Arztpraxen, die funktionieren, dann kommt auch keiner von außen hierher. Mhm. Das muss man ganz deutlich sagen. Und wir müssen uns mehr auf uns konzentrieren, also auf die einfachen Mittel, die der Bürger jeden Tag braucht, wie ihn werben. Wir haben jetzt Gott sei Dank einen Bäcker, der Fleischer ist weg, der Konsum ist weg, wisst ihr, und so weiter. Wir haben viele andere Baustellen. Hinten die Schule ist marode, wisst ihr, der Kindergarten muss für 1 Million gemacht werden. Also das sind doch das, was die Leute macht. Henry, wenn du sagst, Ostsee, ich bin ein Gegner der Ostsee, ich tue das ganz offen. Hm? Sagen, ich mag das nicht. Ich brauche einen starken Spreewald. Dort muss das Wasser hin. Und der Hauptschwerpunkt ist auch an der Uni und in der ganzen Region, müssten wir uns Wasserhauptstadt nennen. Wir müssen uns mit dem Thema Wasser beschäftigen, mhm, als strategische Richtung, egal wie. Also, im Grunde genommen müsste man eine Wasseruniversität dazu gründen, wie wir mit Wasser zukünftig umgehen. Und jeden Tag, weil ich draußen meine Kräuter sammle, bekomme ich mit, was wir Menschen verkehrt machen. Wir machen es verkehrt, nicht unabhängig vom Klimawandel, wie viel Blödsinn wir bauen. Und ein dieser Blödsinn, nicht auf lange Sicht, auf kurz jetzt, kurzfristig, ist zum Beispiel die Ostsee. Weil wenn wir keinen Spreewald mehr haben, diese geschaffene Kulturlandschaft, wo wollen wir dann hin? Also was haben wir dann noch? Also da muss man gucken. Ich glaube, das Wasser sollte als einen absoluten Schwerpunkt sein. Von der Umwandlung der Lausitz, was wir hier schon mitgemacht haben, das haben wir ja alles schon hinter uns. Früher die Laubach, dann Vattenfall, wie die jetzt LEAG und so weiter. Wir haben ja schon so viele Umbrüche hier mit, also hier in dieser Region. Mhm. Und denkt man nur Textilstandort früher, Cottbus und so weiter. Ich sehe aber Riesenchancen und Potenzial, wenn Wertschöpfungsketten hier bleiben, wenn wir die Wertschöpfung hier behalten, und das ist für mich wieder ganz einfach, da rede ich natürlich als Kräuteropa, wenn wir Kamille anbauen, müssen wir auch die Kamilleprodukte hier produzieren. Mhm. Wenn wir Sandorn anbauen, müssen wir Sandorn auch hier haben, weißt du, und dann verarbeiten. Das brauchen wir hier und damit schaffen wir auch Wertplätze. Plätze. Und im Moment geht es nicht um die Schaffung, sondern findet ein Personalklau statt. Wie zum Beispiel bei dem größten Werk, was hier gebaut wird in Cottbus, wo dann der ICE mal gemacht werden soll. Aber wenn der Dachdecker nicht mehr das Dach decken kann, weil er keine Leute mehr hat, wenn der Freund von mir, der Kühlanlagenbau macht, der jetzt auch noch dorthin geht, weißt du, der keine Kühlgeräte mehr im Sommer reparieren kann, das sind schon Probleme. Und deswegen wird die Frage, wie attraktiv wir uns machen als Standort für Zuzug, also wo man sich wohlfühlt. Und hier im ländlichen Raum, liebe Cottbusser, findet das statt. Alleine in meinem Umfeld hier vom Kräuterhotel sind über 10 Familien zurückgekommen, die weniger Geld in Anspruch nehmen, was sie hier verdienen, also ohne das jetzt, aber die sind bei Oma, Opa und so weiter. Das ist ein Riesenvorteil, den wir hier im ländlichen Raum, die bauen in der ersten und zweiten Reihe, jetzt natürlich gerade ein bisschen kompliziert, aber für die Zukunft und was vorneweg geschaffen worden ist, ist das eine richtige Herangehensweise. Und warum kommen die her? Weil Oma, Opa hier ist, weil sie ein soziales Umfeld haben, Kindergarten hier, Traditionsverein, Feuerwehr, Sportverein und so weiter. Mhm. Wir dürfen die seichten Faktoren nicht vergessen. Wenn kein Sportverein mehr da ist, dann geht nichts. Wenn die Kirche nicht mehr besetzt wird und keine Pfarrstelle hat, funktioniert nichts. Also wir müssen dort schon aufpassen und wir müssen, und das nimmt die Menschen mitnehmen. Und dann können wir über die großen Investitionen reden, die das machen. Aber wir müssen uns ja hier wohlfühlen. Wir wollen hier leben. Und meine Enkel oder meine Kinder, was die Frage betrifft, die jetzt auch gerade wieder zurückgekommen sind. Auch ein positiver Trend, die aus Bayern jetzt gerade wieder im August zurückgekommen sind.
Alles zurückkommen, ja, das ist so. Das ist auch gut so, dass es so ist.
Aber ja, aber die brauchen Struktur. Ja. Die brauchen Kindergarten, die brauchen Schule, die brauchen Möglichkeiten. Da muss die Infrastruktur, da muss der Bus fahren. Und jetzt sage ich mal, wenn wir in der Dienstleistung, wenn irgendeiner mal essen gehen will und alle Kneipen zu haben, wie es jetzt im Moment die meisten sind, weil auf Arbeitskräftemangel. Wir haben kein ÖPNV, der durchgängig funktioniert. Wir haben keinen Kindergarten, der am Wochenende geöffnet ist. Freitag, sondern am Sonntag sind in der Dienstleistungssphäre ist die meiste Arbeit. Da müssen wir haben viele alleinerziehende Frauen, wo die dann nicht hin wissen mit den Kindern. Und das Dritte ist, wir brauchen auch bezahlbaren Wohnraum, wo der Koch, der Kellner, die Zimmerfrau und so weiter wohnen kann.
Ja.
Und wir brauchen eine Achtung, Respekt und Anerkennung vor jeglicher Arbeit. Nicht nur für das neue medizinische Zentrum oder Universität, die in Cottbus gebaut wird, sondern dafür brauchen wir auch einer, der die Scheißhäuserarena macht, und da brauchen wir auch jemanden, der das Essen macht. Und wenn die nicht da sind, dann ist die Lebensqualität, dann kommt auch kein Professor hierher, um zu unterrichten.
Also an der Stelle erstmal danke, Peter, für deine ehrliche Meinung, und die unterstreiche ich wirklich komplett, also komplett vor allem, was du auch angesprochen hast, was wichtig ist, auch die Handwerker, die Dienstleister. Du hast das Bahnwerk angesprochen, man bekommt das ja bei den ganzen Großkonzernen, auch bei der LEAG und so mit, die bezahlen natürlich gut, aber kein kleiner Mittelständischer hier kann diese Dienstleistungen so bezahlen wie die. Und im Endeffekt, man merkt es ja selber, die saugen quasi die guten Fachkräfte ab, und wie du gerade schon meintest, ob das nun jetzt der Dachdecker, Heizungsinstallateur, Maler, wie auch immer ist, wo er nicht das Geld bekommt wie bei der Deutschen Bahn, ne? So ehrlich muss man sein, dann ist das ja klar, dass man trotzdem menschlich gesehen auch dahin geht, wo man das meiste Geld verdient.
Wirklich, genau. So
also machen. In diesem Augenblick muss man wirklich sagen, dass es doch irgendwo der Region hilft, aber wiederum die Region noch zerstört, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also da bin ich ganz...
Es tun die Widersprüche auf.
Genau, richtig.
Und die müssen gelöst werden, im Interesse der allen Beteiligten.
Genau.
Und das geht nicht mit einem Milliardenre, weißt du?
Genau.
Das ist und jeder, der in der Verwaltung arbeitet, muss sich begreifen als Dienstleister für die Menschen und nicht umgedreht. Und das ist das Entscheidende, worüber wir wieder nachdenken müssen. In der Amtsverwaltung, also im Gemeinde, in der Amtsverwaltung, im Landkreis. Mehr brauchen wir ja gar nicht weiter gehen, oder in der Stadt Cottbus.
Und man muss ja auch ganz ehrlich dazu sagen, alles, was hier so an Strukturgeldern und an Milliarden, Millionen fließt, müssen
hören.
Ja unsere Kinder oder jetzt Peter deine Enkelkinder oder Henry deine Martha oder so oder meine Kinder später, irgendjemand muss es ja bezahlen, irgendjemand muss die Zeche bezahlen.
Naja, man muss jetzt mal ganz klar sagen, dass zum Thema Strukturwandel es wahnsinnig viele Projekte gibt, also die sind wirklich...
Es sind nicht alle schlecht, aber...
Also wahnsinnig viele Projekte, wahnsinnig viele greifbare, auch viele, die natürlich für eine Veränderung sorgen. Durchaus auch für positive Veränderungen. Das muss man mal ganz klar sagen. Das Problem ist, aus meiner Sicht, wie man das Marketing dazu betreibt. Weil das Einzige, was irgendwie greifbar ist, oder eines der wenigen Dinge, die greifbar sind, sind das Bahnwerk. Siehst du auf einmal ein Bahnwerk da? Und was man auch nicht tut, man spricht halt nicht offen und ehrlich. Und dann kommt halt die Situation, dass man natürlich darüber auch reden muss. Wie geht es denn mit dem Mittelstand weiter? Wie geht es denn da weiter bei einer Kfz-Werkstatt? Bei einem großen Autohaus, die auch schon gute Löhne zahlen, aber die noch nicht da sind, wie die Bahn zahlen kann oder wie die LEAG zahlen kann oder sonst was. Weil die verlieren ja, wie ihr auch ganz klar gesagt habt, die Leute. Das ist so. Also davon mal abgesehen. Aber ich glaube wiederum daran, dass dieser ganze Strukturwandel und auch dieses, dass sich Menschen anders orientieren beruflich, dass das auch wieder ein Ende haben wird. Die Frage ist nur, wie lange halten wir das aus und wollen das so hinnehmen?
Das Problem, was wir lernen müssen, ist in dieser Metropolregion Berlin, Brandenburg, Sachsen, wo wir leben, das als Einheit zu betrachten. Also wir sind eine Sache. Mhm. Und da kommt meine 30 Jahre oder noch länger Erfahrung im Tourismus dazu. Das muss gemeinsam gehandelt werden. Also in dieser Metropolregion, da macht Berlin, natürlich gibt es die Regierung und weiß ich alle, das interessiert mich alles nicht. Wir müssen zum Beispiel eine Naherholung, einen Verbund machen, ja, zwischen Berlin, Brandenburg. Also jetzt bleibe ich mal hier uns ein bisschen nach Cottbus rein. Aber wenn die Züge nicht fahren, wenn das nicht fährt, wie willst du das machen, weißt du, von der Grundrichtung her? Das sind Baustellen, die wir haben, und da muss man gemeinsam herangehen von der Seite. Und ich lebe lege nochmal großen Wert drauf, dass sich die BTU hat das schon gemacht, also diese Wasserkonferenz, dass wir Wasser als einen Schwerpunkt absolut auf der Liste oben mit anstellen, wie wir das zukünftig lösen werden. Und Fachkräfte ist die eine Seite, was die Frage betrifft. Ich bin der Auffassung, dass wir so viel Potenzial in dieser Region haben mit den Menschen, die hier leben, was ist es. Und ich erlebe das und ich kann das immer wieder, da fehlt uns heute die Zeit, weil ich das im ländlichen Raum findet im Moment eine Revolution statt, die viel besser ist, die gar nicht zur Kenntnis genommen wird.
Zurück aber zur Selbstversorgung.
Ja, Selbstversorgung und. Also alle positiven Eigenschaften finde ich hier. Ja. Also jetzt bleibe ich mal beim Gemüse- und Dichterdorf Werben, wo Menschen ganz anders zusammenleben, wo es richtig auch Spaß macht in dieser Region und wo man mit Stolz auch, also wir müssen doch stolz sein auf unsere Region. Also wir müssen doch positiv sprechen von unserer Region.
Genau so und ich finde, zeittechnisch
ein guter Abschluss.
Wäre das ein guter Abschluss?
Ja.
Mit dem eindringlichen Hinweis darauf, dass wir eine weitere Folge aufnehmen müssen. Peter, es ist so viel Zündstoff da, über den man reden muss. Es ist so viel Regionsverbundenheit bei dir. Hast du denn Lust, an der Stelle nochmal weiterzumachen?
Wenn es um eine starke Region geht, ja, dann muss man sich immer mit an die Spitze stellen. Weil Veränderungen haben wir laufend vor uns. Und wir müssen die Veränderungen gut gestalten. Und das, was von innen kommt, weißt du, dieses Positivreden, wir müssen, das beste Marketingkonzept ist und bleibt, gut von einer Region zu sprechen.
Jawohl.
Das muss man immer wieder laut sagen.
Ja, so, und jetzt habe ich noch das letzte Wort. Eine Veränderung, nicht nur hier bei uns in der Region, sondern auch der Boomcast wird jetzt eine kleine Veränderung, denn ihr habt gerade schon auch zum Ende gemerkt, wir stauchern jetzt wirklich mal in gewissen Themen. Wir haben es jetzt mit Peter gerade besprochen, auch was die Region angeht, sehr explizit und werden da wirklich mal genauer. Und wir werden in der Zukunft wirklich mal die richtigen Fragen stellen, uns die richtigen Leute an den Tisch holen und wirklich mal fragen, ob das, was sie tun, auch wirklich so gut ist. Und in diesem Sinne machen wir Schluss mit der Folge.
Ciao.
Danke, Peter.
Dankeschön.
Und Henry hat es vorweggegriffen. Ciao.